Hunter ist eine Geschichte, an der wir sehr stark arbeiten. Auch deshalb, weil das für mich was ist, was mir schon immer am Herzen gelegen ist, weil es eben in der Steiermark vorkommt.
Ist das das von der Rötelmaus?
Genau, das ist das von der Rötelmaus.
Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Salzburg. Ich bin Dorothea Sauer und heute sitzt mir ein Gast gegenüber, den viele von euch aus dem Fernsehen kennen, aber vielleicht nicht wissen, dass er gebürtiger Weststeirer ist. Herzlich willkommen, Florian Krammer. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Florian, du gehörst zu den international renommiertesten Virologen und Impfstoffforschern, bist Professor in New York an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai und bist seit 2024 Professor für Infektionsmedizin am Ignaz-Semmelweis-Institut der Medizinischen Universität Wien. Kannst du uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
Ich bin auf der BAK aufgewachsen, in die Volksschule gegangen, dann ans BG, BAG Vöflach gewechselt und habe da das Realgymnasium gemacht und bin dann von dort auf die BOKU, Biotechnologie zu studieren, also Lebensmittel- und Biotechnologie zuerst und dann Biotechnologie. Und dann habe ich dort eine Dissertation gemacht, da ging es schon um Viren und zwar um Influenza-Impfstoffe. Habe dann auch ein paar Praktika gemacht, damals bei der Firma Baxter in Ort an der Donau. Die Firma gibt es nicht mehr, aber die haben damals sehr viele Impfstoffe hergestellt. Und mich hat das fasziniert, beides Viren und Impfstoffe. Und wenn man mit der Dissertation fertig ist, das war 2010, dann macht man, wenn man in der Wissenschaft bleiben will, eine Phase durch, die nennt man Postdoc. Das kann man sich fast so vorstellen wie die Zeit, als wenn man Lehre macht, als Geselle. Ne? Da arbeitet man mit einem renommierten Wissenschaftler zusammen, arbeitet in dessen Labor und das habe ich eben beim Peter Palese in New York gemacht. Ja, und dort bin ich dann sozusagen picken geblieben und habe dann 2013, 2014 mein eigenes Labor gegründet und ja, seitdem habe ich meine eigene Arbeitsgruppe dort.
Wann war für dich klar, dass du den Weg in die Wissenschaft gehst?
Das war schon relativ früh klar. Also ich habe mich sehr viel Natur interessiert und ich glaube, von dem her kommt, dass mich Wissenschaft interessiert, weil mich eben interessiert hat, wie was funktioniert. Am Anfang war mir nicht ganz klar, ob ich lieber Lebensmitteltechnologie machen will. Also Essen interessiert mich auch und Kochen tue ich gern. Aber im Endeffekt war dann doch die Biotechnologie-Schiene und die Biowissenschaft interessanter als Lebensmitteltechnologie.
Beginnen wir mit der für dich wahrscheinlich einfachsten Frage. Was sind denn überhaupt Viren?
Viren sind sehr kleine Einheiten, die sich vermehren können. Es sind keine Lebewesen, also sie erfüllen nicht alle Kriterien des Lebens. Sie können sich auch nicht allein vermehren. Das heißt, Viren brauchen immer einen Wirt. Das kann eine menschliche Zelle sein, ein Mensch sein. Das kann ein Tier sein, das kann eine Hefe sein, ein Pilz sein, das kann eine Bakterie sein. Auch Bakterien haben Viren, die sie befallen. Aber es braucht immer einen Wirt, um die Viren zu vermehren. Und im Prinzip bestehen Viren aus einer Erbsubstanz. Das kann RNA sein, das kann DNA sein und dann Protein. Und dann möglicherweise bei manchen Viren gibt es noch eine Lipidschicht. Die sind halt sehr klein. Das ist eins der Merkmale. Die meisten Viren sind so im Bereich 100 Nanometer. Das ist unvorstellbar klein. Es gibt da ein bisschen größere, also Ebola zum Beispiel ist sehr lang, das ist bis zu 1500 Nanometer lang.
Warum sind manche harmlos und manche aber lebensgefährlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Die meisten Viren sind für Menschen harmlos, also es gibt Millionen verschiedener Viren. Es gibt so die Schätzung, dass jede Spezies etwa 10 unterschiedliche Viren haben, die spezifisch für die Spezies sind. Das trifft eben auch auf Bakterien zu zum Beispiel. Und die wenigsten davon können Menschen was anhaben. Manche sind sogar ziemlich nützlich. Also zum Beispiel das Protein, das essentiell ist, um die Säugetierplazenta zu formen. Das kommt von einem Virus ursprünglich. Also ohne Viren wird es auch keine Säugetiere geben. Aber grundsätzlich gibt es sehr wenige Viren, die eigentlich Schaden anrichten. Aber von denen hört man eben öfter. Und es ist oft echt schwierig, wenn man sich die Erbsubstanz, die Sequenz eines Virusgenoms anschaut, einfach nur von der Genomsequenz zu raten, ob das jetzt für einen Menschen problematisch ist oder nicht.
Das sieht man dann erst im Ergebnis, ob es problematisch wird.
Ja, leider. Also man versucht natürlich schon Vorhersagen zu treffen, wenn man jetzt irgendwo ein neues Virus findet. Man kann das auch, wenn man es isolieren kann, charakterisieren. Das heißt, man schaut sich das im Labor an, man schaut sich an, ob das für andere Tiere gefährlich ist und dann kann man es abschätzen. Aber eigentlich kann man nicht viel darüber sagen, bis man Infektionen an einem Menschen sieht und sieht, ob was passiert.
Wenn wir davon ausgehen, ich dürfte jetzt einen Tag mit dir im Labor verbringen. was würde ich denn sehen? Was kann man sich unter einem typischen Arbeitstag von Florian Kramer vorstellen?
Ja, da gibt's zwei Versionen. Da gibt's den typischen Arbeitstag jetzt. Also ich bin Gruppenleiter, ich habe so zwischen 30 und 40 Leute, alles in allem. Ich mache ganz viel administrative Arbeit. Ich kriege viele Daten, die ich auswerte. Ich schreibe wissenschaftliche Arbeiten. Also leider sitze ich größtenteils vorm Computer, was mir eigentlich weniger Spaß macht. Mir macht die Laborarbeit sehr viel Spaß. Was ich früher gemacht habe, als ich im Labor gestanden bin, beziehungsweise was meine Leute im Labor jetzt machen, ist ganz viel Molekularbiologie. Das heißt, die arbeiten sehr viel mit DNA, RNA, eben von Viren. Die machen sehr viel Viruskultur, das heißt, die züchten Zellen und dann infizieren sie die Zellen mit Viren, schauen, was passiert. Es ist auch oft so, dass wir Probenmaterial von Menschen bekommen, zum Beispiel Seren, und uns dann anschauen, ob die Antikörper im Serum die Viren neutralisieren können. Also da passiert ganz viel quasi im Labor in der Zellkultur, in der Molekularbiologie. Und dann, und das muss man auch dazu sagen, das ist bei Impfstoffforschung notwendig. Es werden auch Tierversuche gemacht, meistens im Mausmodell. Das ist halt der Schritt, bevor man in den Menschen geht mit einem Impfstoffansatz, um festzustellen, ob der sicher genug ist, um das im Menschen zu testen. Also ein Tag mit mir momentan wäre fad, aber ein Tag mit mir vor 15 Jahren wäre ziemlich aufregend gewesen.
Diese Arbeit im Labor, das ist ein Hochrisikobereich. Oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
Ich würde es nicht als Hochsicherheits- oder zumindest nicht als Sicherheitsrisiko sehen. Wir haben vier unterschiedliche Sicherheitsstufen. Und Sicherheitsstufe 1 Labors, das sind so Labors, wo man mit Bakterien arbeitet zum Beispiel, die keinen Schaden anrichten können. Unsere Standard-Labors sind Biosicherheitsstufe 2. Da kann man schon mit sowas wie saisonaler Influenza arbeiten, mit Viren, die zwar Schaden anrichten können, wo es aber Impfungen gibt und die jetzt nicht wahnsinnig schlimme Auswirkungen haben. Da arbeitet man aber in Sicherheitswerkbänken. Das heißt, da arbeitet man nicht einfach so auf einem Tisch, sondern in einer Sicherheitswerkbank, und wenn da infektiöse Tröpfchen entstehen würden, wird das abgesaugt werden. Das ist Biosicherheitsstufe 2, und wenn man mit gefährlichen Viren oder Viren, die leicht über die Luft übertragbar sind, in solchen Labors arbeitet, trägt man auch eine Maske und natürlich Handschuhe und einen Labormantel und Augenschutz und so weiter und so fort. Aber das ist Standard.
Das ist dann so, wie wir es sehen im Fernsehen,
genau,
zum Beispiel.
Und das kann aber noch schlimmer werden. Also Biosicherheitsstufe 3, das sind dann wirklich im Prinzip schon hermetisch abgeriegelte Labors, die unter Unterdruck stehen, damit nichts rauskommt. Da muss man durch eine Schleuse rein. Da hat man wirklich so einen richtigen Anzug schon an, eine Maske, und man arbeitet halt nur mehr in so Biosicherheitswerkbanken. Und das ist das Höchste, was wir machen. Und dann gibt es noch 4, da gibt es in Österreich aber zum Beispiel kein Labor. Da geht man mit einem Vollkörperanzug mit externer Luftversorgung rein. Also das sind schon ganz, ganz arge Labors, wo man zum Beispiel mit Ebola arbeitet. Also in Österreich gibt es keines. Das nächste ist in Beksch in Ungarn. Da wird eins betrieben, das super ist. Aber ja, das wird dann auch schon sehr mühsam, da zu arbeiten.
Woran wird denn im Moment ganz konkret geforscht? Welche Viren beschäftigen euch derzeit besonders? Ebola, Hunter, das sind im Moment die Viren, die durch die Medienwelt gehen.
Hunter ist eine Geschichte, an der wir sehr stark arbeiten. Auch deshalb, weil es für mich was ist, was mir schon immer am Herzen gelegen ist, weil es eben in der Steiermark vorkommt. Es gibt ja viele unterschiedliche Hunter-Viren.
Ist das das von der Rötelmaus?
Genau, das ist das von der Rötelmaus. An dem arbeiten wir schon sehr lange. Wir haben dann auch so 2018, 2017 angefangen, an Andes-Virus zu arbeiten. Das war eben jetzt dieser Ausbruch auf dem Schiff. Das war Andes-Virus. Und ja, da gibt es halt jetzt gerade viel Interesse dran. Da gibt es nämlich keine Impfstoffe, da gibt es keine Therapien. Da gibt es sehr viel Arbeit zu machen. Das sind spannende Viren. Ebola ist gerade ein großes Thema. An dem arbeite ich persönlich nicht. Also wir haben früher mal ein bisschen daran gearbeitet. Aber das ist halt gerade ein problematischer Ausbruch, der da in der Demokratischen Republik Kongo passiert, weil es ein Ebola-Stamm ist. Eigentlich sollte man sagen Spezies ist, die sehr selten ist. Also Ebola spaltet sich ja auch in unterschiedliche Spezies auf. Und für die Standardspezies gibt es ja schon Impfstoffe und Therapien, aber für die Spezies, die jetzt gerade den Ausbruch verursacht, gibt es gar nichts. Und das ist halt ein großes Problem.
Ist das bei allen Viren so, dass sie sich verändern?
Ja und nein. Also verändern können sich alle Viren, aber es kommt ein bisschen drauf an, aufs Virus. Die Viren, die RNA als Erbsubstanz haben, verändern sich im Normalfall viel schneller als Viren, die DNA als Erbsubstanz haben. Und das hat mit einem Korrekturlesemechanismus zu tun. Also wenn sich unser Genom, das ist ja DNA-Genom, wenn sich das vermehrt, wenn sich eine Zelle teilt.
Ein Genom ist?
Die Erbsubstanz, die in jeder unserer Zellen vorkommt. Und die Zellen können sich teilen und dann muss die Erbsubstanz auch kopiert werden. Und wir haben da einen Korrekturlesemechanismus, damit da nichts schief geht. Weil wenn was schief geht beim Kopieren, wenn man es falsch abschreiben würde quasi, können Mutationen entstehen und die können zu allen möglichen Problemen führen, unter anderem Krebs. Und DNA-Viren haben das meistens auch, aber RNA-Viren haben das nicht. Das heißt, die machen ganz viele Fehler, was auch heißt, die mutieren sehr schnell. Und in vielen Fällen ist das fürs Virus schlecht. Also wenn man jetzt eine infizierte Zelle hat und da kommen 10.000 neue Viren raus, dann sind da viele Viren dabei, die gar nicht mehr funktionsfähig sind, weil sie eine Mutation haben, die das Virus kaputt gemacht haben. Aber es kann auch sein, dass ein paar dabei sind, die dem Virus einen Vorteil geben. Man hat eine Infektion. Eine Zelle wird von einem Virus infiziert und dann entstehen ganz viele neue Viren. Ne? Und jede dieser neuen Viren hat eine Kopie der Erbsubstanz von dem ursprünglichen Virus, das die Infektion verursacht hat. Und die haben alle Mutationen bei RNA-Viren. Und in manchen Fällen ist das Virus, das dann rauskommt, das Partikel, hat ein Genom, das eine Mutation hat, die quasi das nicht mehr funktionsfähig macht. Also das Virus, das rauskommt, ist tot. Aber in manchen Fällen kommt eben auch ein Virus raus, das eigentlich besser funktioniert, vielleicht besser wächst, schlimmere Infektionen verursacht. Und das passiert die ganze Zeit. Und umso mehr Infektionen, das es gibt, umso mehr Zellen infiziert werden, umso mehr Chancen hat das Virus zu mutieren und sich weiterzuentwickeln.
Sind das die Viren, die die größte Gefahr für eine Pandemie darstellen?
Genau, also wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen, haben wir 6 Pandemien gehabt. 4 davon waren Influenza, das ist so ein Virus, das sehr schnell mutieren kann. Eine Pandemie war eben mit einem Coronavirus, das kann das auch. Und die 6. Pandemie war mit HIV. Und HIV ist zwar speziell, weil es wechselt zwischen RNA und DNA, aber auch sehr, sehr schnell mutieren kann.
Welche Viren haben denn das Potenzial für die nächste Pandemie?
Die gefährlichsten Viren sind die, die sich über die Luft, über die Atemwege übertragen lassen. Und da gibt es einige Virusfamilien, wo es viele Kandidaten gibt. Influenza ist so ein Fall und wie gesagt, von den letzten 6 Pandemien sind 4 von Influenza verursacht worden. Und da gibt es ganz viel Diversität. Das kommt ja in ganz vielen Tieren vor, in Vögeln, Schweinen und so weiter. Und es ist wahrscheinlich, dass die nächste Pandemie wieder von einem Influenza-Virus ausgelöst wird. Coronaviren sind natürlich auch sehr divers. Das heißt, da gibt es nicht nur dieses SARS-CoV-2, das jetzt die Pandemie ausgelöst hat, sondern auch ganz, ganz viele verschiedene in Rindern, in Schweinen und so weiter und so fort. Was auch interessant ist, sind sogenannte Paramyxoviren. Da gibt es schon viele, die in Menschen zirkulieren. Masern ist zum Beispiel so ein Virus. Aber da gibt es ein paar, die in Fledermäusen sitzen, die in Menschen schwere Erkrankungen auslösen können und aber von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Sehr schlecht, aber über die Atemwege. Und das sind halt solche Viren, wo man aufpassen muss. Vielleicht auch ein bisschen bei Hantaviren, aber da ist die Gefahr der Mensch-zu-Mensch-Übertragung viel geringer.
Das heißt, dort, wo Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden, das ist jetzt keine Pandemiegefahr, aber sobald das von Mensch zu Mensch übertragen wird,
genau, solange ein Virus nur von einem Tier auf einen Menschen springt, aber es nicht schafft, von Mensch zu Mensch weiterzuspringen, ist das natürlich für die Person, die sich gerade infiziert hat, ein Problem, aber nicht für alle anderen. Problematisch wird es, wenn das Virus von Mensch zu Mensch springen kann. Und das hat dem SARS-CoV-2 gut können und das ist der Grund, warum es eine Pandemie auslösen konnte. Und das ist auch, warum ich immer sage, sowas wie Ebola, das ist zwar schrecklich, aber das ist nicht was, was eine Pandemie auslösen würde, weil das eben leicht zu stoppen ist. Das wird eben nicht über die Luft übertragen, sondern über Kontakt, über Körperflüssigkeiten. Und in Wahrheit kann man das recht leicht aufhalten. Aber gerade bei Viren, die eben über die Luft übertragen werden können und in den Atemwegen replizieren, da muss man aufpassen.
Ich habe bei dir mal auf Twitter gelesen, du würdest nie eine Fledermaus angreifen, die irgendwo liegt.
Ja, das ist richtig. Oder zumindest nicht ohne Handschuhe. Ja, Fledermäuse sind interessant. Fledermäuse sind auch sehr divers. Da gibt es ja viele unterschiedliche. Aber Man findet viele dieser gefährlichen Viren in Fledermäusen.
Stimmt es, dass die auch eine höhere Körpertemperatur haben als wir Menschen?
Das kommt darauf an, zu welcher Jahreszeit. Die gehen auch in Winterschlaf, dann sinkt die. Wenn sie fliegen, ist sie höher. Also da gibt es vom Metabolismus her sehr, sehr viele Unterschiede. Man weiß nicht genau, warum die solche Viruserkrankungen oft auch ganz gut aushalten, aber das Virus dann eben weiter verbreiten. Aber das größte Problem mit Fledermäusen ist, wir haben ja in Europa oder zumindest in West- und Mitteleuropa Tollwut ausgerottet. Also das kommt in terrestrischen Tieren, also in Tieren, die am Boden leben, nicht mehr vor. Aber es kommt nach wie vor in Fledermäusen vor. Da gibt von Tollwut auch unterschiedliche Stämme, das sind Lissaviren. Und die kommen eben nach wie vor auch in Fledermäusen vor. Und da muss man aufpassen. Und das ist der Hauptgrund, warum mich eine Fledermaus nicht angreifen wird. Weil wenn man da nur einen kleinen Kratzer hat, kann man sich infizieren. Und bei Tollwut ist es so, dass die Inkubationszeit, also die Zeit von dem Zeitpunkt, wo man sich infiziert mit dem kleinen Kratzer, zu dem Zeitpunkt, wo man Symptome bekommt, sehr lang ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo man Symptome bekommt, ist man eigentlich tot. Das ist eins der schlimmsten Viren, die es gibt. Im Normalfall, sobald man Symptome hat, kann man nichts mehr machen. Und deswegen greife ich keine Fledermäuse an. Man muss in gewissen Ländern, gerade wenn man auf Urlaub ist, sehr aufpassen mit Tollwut. Also der letzte österreichische Tollwut-Tote war Hundebiss in Marokko, das war ein Steirer. Der ist eben nicht behandelt worden und der ist dann leider gestorben. Also da muss man aufpassen. Afrikanische Länder, Südamerika, Asien, da gibt es überall noch Tollwut. Auch in Nordamerika ist es durchaus auch verbreitet. Gerade bei streunenden Hunden muss man da im Urlaub sehr aufpassen.
Unser Podcast-Titel lautet ja Forschung schützt Leben und an Impfstoffen wird ja permanent gearbeitet. Kannst du uns etwas über den Prozess erzählen, von den ersten Forschungsansätzen bis hin zur Zulassung eines Impfstoffs?
Ja, das geht mal mit der Erkenntnis los, dass man ein Problem hat und dass es da eine Erkrankung gibt, die so viele Fälle verursacht, dass man einen Impfstoff entwickeln will. Also es gibt ja Erkrankungen, die ganz selten sind, dann macht der Impfstoff keinen Sinn, da ist besser, man arbeitet an Therapien. Man kommt mal zu der Erkenntnis und dann schaut man sich an, wie könnte ich das jetzt machen? Die anfängliche Impfstoffentwicklung passiert sehr oft in akademischen Labors, also in Unis. Und da wird dann eben herumgebastelt. Es gibt ja unterschiedliche Technologien, wie man Impfstoffe herstellen kann. Also von ganz klassischen Technologien wie inaktivierten Impfstoffen bis zu modernen mRNA-Impfstoffen. Das kann man alles ausprobieren. Zuerst präpariert man mal diese Impfstoffe, stellt die her und dann testet man die meistens in Nagetieren. Das Modell, das meistens verwendet wird, sind Mäuse. Man schaut sich an, wenn man den Impfstoff gibt, gibt es eine gute Immunantwort, kommen da neutralisierende Antikörper und in vielen Fällen kann man die Maus dann auch mit dem Virus infizieren und schauen, ist die geschützt? Das ist der erste Schritt. Meistens muss man da durch unterschiedliche, quasi, wie nennt man das auf Deutsch, Reiterations. Man probiert es aus, dann geht man wieder zurück, designt das neu und so weiter und verbessert das immer wieder.
So in, das Arbeiten in, genau, in Schleifen.
Genau, richtig. Oh, ja, ich und Deutsch. Und das macht man dann und im Endeffekt, wenn man weitergehen will, also wenn man das dann wirklich in klinische Testung in Menschen bringen will, da braucht man meistens einen kommerziellen Partner. Das heißt, man muss eine Firma finden, die das auch entwickeln will. Und das ist oft der Knackpunkt, dass es zwar notwendig wäre, einen Impfstoff zu haben, wie jetzt zum Beispiel beim Pumala-Virus, beim Hunter-Virus, das immer auch in der Steiermark vorkommt. Aber es zahlt sich für Firmen oft nicht aus, das zu machen, weil es sehr teuer ist, das zu entwickeln und dann wird wenig davon verkauft. Aber grundsätzlich braucht man meistens einen Partner. Und dann muss man mal diesen Impfstoff in einer speziellen Qualität herstellen. Das nennt man GMP oder Good Manufacturing Practice. Das heißt, das wird in einer Qualität hergestellt, nicht mehr im Labor, sondern in einer Anlage, die dafür zertifiziert ist. Da wird sichergestellt, dass das super rein ist und dass da keine Probleme damit geben wird. Dann nimmt man das Material und dann geht man nochmal ins Tiermodell und schaut sich nochmal an, ob es irgendwelche Nebenwirkungen dort gibt. Dann schreibt man im Prinzip ein Dossier mit den ganzen Daten, wie der Impfstoff hergestellt wurde, wie verträglich er in Tieren ist, ob er funktioniert in Tieren. Und dann geht man zur Zulassungsbehörde. Das ist in Österreich entweder die AGES oder man geht direkt zu den europäischen Behörden, zur EMA und sagt, man will jetzt eine klinische Entwicklung beginnen. Man möchte das im Menschen testen. Und die schauen sich das an. Es kann sein, dass da Feedback kommt, dass man noch Sachen machen muss. Und wenn da grünes Licht kommt, dann kann man eine klinische Studie durchführen. Das wird in drei Phasen gemacht. Zuerst geht man in eine Phase 1, Das sind meistens sehr wenige Freiwillige, die da mitmachen, etwa 50. Und da schaut man mal, wie verträglich ist der Impfstoff. Da fängt man mal mit einer Person an, am nächsten Tag werden dann 2 geimpft, am nächsten Tag 3. Die werden gemonitort, da schaut man sich ständig die Laborwerte an, nur um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Wenn die Phase 1 gut ausschaut und wenn es auch eine Immunantwort gegeben hat, dann geht man in Phase 2. Das sind dann meistens schon ein paar hundert Leute. Da muss man aber wieder zu den Behörden, die müssen das wieder absegnen. Und wenn die Phase 2 funktioniert hat, dann geht man in eine Phase 3 und das ist dann wirklich, wo man schaut, ob der Impfstoff gegen die Erkrankung schützt. Das sind dann oft Zehntausende von Menschen, die da mitmachen bei einer Phase 3 und das kann oft über Jahre gehen. Da schaut man sich wirklich an mit einer Placebo-Kontrollgruppe, also einer Gruppe, die im Prinzip keinen Impfstoff bekommt, sondern eine meistens Salzlösung, die injiziert wird, und der Impfstoffgruppe, wie viele Erkrankungsfälle sehe ich in diesen zwei Gruppen und dann rechne ich mir aus, wie gut der Impfstoff funktioniert hat. Und wenn das funktioniert hat, dann muss man vorher sagen, wie gut der funktionieren muss. Dann, wenn die Ergebnisse stimmen, wenn der Impfstoff sicher ist, wenn es keine Nebenwirkungen gibt oder akzeptable Nebenwirkungen, also keine, ist normal nicht der Fall, weil man, wenn man einen Impfstoff verwendet, meistens immer eine Reaktion kriegt. Aber wenn das Profil okay ist, dann reicht man das wieder bei den Behörden ein und dann kann der Impfstoff zugelassen werden. Im Normalfall kommen die Behörden zurück und sagen, naja, jetzt müsst ihr euch aber das noch anschauen und das noch anschauen. Und das dauert oft viele Jahre. Man kann es auch abkürzen, wenn man sehr viel Geld reinpumpt, aber ja.
Das war bei Corona der Fall, hast genau. Du mal gesagt in deinem Podcast auch, weil das ja ganz oft auch eine Frage von Menschen ist, die sagen, das ist ein total unsicherer Impfstoff, weil da ist es ja so schnell gegangen.
Da ist ganz viel finanzielles Risiko bei der Impfstoffentwicklung. Es ist so, man kann zum Beispiel eine Phase 1 machen und sobald man die Sicherheitsergebnisse hat, und die hat man relativ schnell, kann man die auf eine Phase 2 erweitern. Und wenn man die Sicherheitsergebnisse von Phase 2 hat, kann man mit Phase 3 beginnen.
Das heißt, Phasen laufen dann nicht hintereinander, sondern parallel.
Genau.
Mit dem ganzen finanziellen Risiko, genau. Das damit verbunden ist.
Genau, das Risiko ist ja meistens Phase 1 klinische Studie, da kommt man mit ein paar Millionen Euro weg. Wenn man in eine Phase 2 geht, das sind meistens so 20 Millionen Euro, würde ich sagen, in dem Ballpark, wie man so schön sagt. Das ist auf und ab, kommt auf den Impfstoff drauf an. Aber das richtige finanzielle Risiko kommt in Phase 3. Also da reden wir oft von so zwischen 100 und 400 Millionen Euro. Und normalerweise macht man eben die Phase 2 fertig, dann macht man auch mal eine Analyse, wie es mit dem Markt ausschaut, macht das Sinn, den Impfstoff weiterzuentwickeln. Und bei Corona hat man da gar nichts gemacht, man ist einfach weitergegangen. Und in den USA ist das damals von dieser Operation Warp Speed finanziell abgefedert worden. Das heißt, die Firmen hatten kein Risiko, man konnte das schnell machen. Normalerweise eine kleinere Firma muss da Investoren suchen. Das muss man sich auch vor Augen halten, wenn eine kleine Firma in Phase 3 geht und das funktioniert nicht, war es das mit der Firma.
Ja.
Und sogar bei großen Pharmakonzernen, normalerweise wenn zwei Phase 3 nicht funktionieren, dann muss der CEO gehen. Das ist so die ungeschriebene Regel. Man muss sich dann noch vor Augen führen, natürlich, wenn man jetzt so ein Dossier einreicht, um eine Phase 1 zu beginnen oder einen Impfstoff zulassen zu können. Da gibt es natürlich Fristen, man reicht das ein, die Zulassungsbehörden schauen sich das an, aber die haben natürlich auch andere Sachen zu tun, nicht? Aber bei Corona war das natürlich die absolute Priorität. Da sind die Leute halt dann übers Wochenende da gesessen und haben jeden Tag, weiß ich nicht, 12 Stunden gearbeitet, damit das schnell geht, ne? Also das sind ganz viele Faktoren zusammenkommen.
Das heißt, das ist ein definierter Prozess mit Qualitätskriterien, mit Sicherheitsschleifen.
Genau, und man muss auch dazu sagen, das endet nicht mit der Zulassung. Es ist so, wenn man was in, weiß ich nicht, 50.000 Menschen testet und aber eine schwere Nebenwirkung bei 1 zu 1 Million auftritt, dann finde ich das nicht. Und deswegen macht man auch Überwachung von Nebenwirkungen, nachdem der Impfstoff zugelassen wurde. Und das hat während Corona sehr, sehr gut funktioniert. Also bei AstraZeneca zum Beispiel, diese Nebenwirkungen mit den
Sinusvenenthrombosen,
das hat man relativ schnell gefunden. Und das spricht fürs Überwachungssystem in Europa. In anderen Ländern funktioniert das nicht so gut, aber bei uns findet man sowas sehr schnell. Da gibt es ein Signal, dann wird das sofort sich angeschaut, ob das real ist. Und dann kann man entweder den Impfstoff vom Markt nehmen oder man kann die Empfehlung verändern und sagen, naja, die Leute, die ein höheres Risiko für diese Nebenwirkungen haben, sollen einen anderen Impfstoff verwenden.
Ich habe ja gelesen, dass du Testperson warst für die Corona-Impfung. Warum hattest du keine Bedenken? Und was würdest du jemandem sagen, der unsicher ist, ob man Impfstoffen vertrauen kann? Mittlerweile tut sich da in Familien ja Abgründe auf, was den Umgang mit dem Thema Impfung betrifft.
Ja, mal die erste Frage. Ja, also grundsätzlich, ich habe mit Norbert Bari zum Beispiel und anderen Leuten, die in der mRNA-Forschung, mRNA-Technologie Spitzenreiter sind, schon sehr lang zusammengearbeitet. Also wir haben schon so 2014, 2015 angefangen, an Influenza-mRNA-Impfstoffen zu arbeiten. Also ich kenne mich da relativ gut aus damit. Ich habe das Risiko jetzt nicht gesehen, aber ich war in einer Phase-3-Studie, damals von Pfizer. Und ich meine, das war schon durch Phase 1 durch Phase 2 durch. Man hat da schon Ergebnisse gesehen, man hat die Sicherheit gesehen und so weiter. Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken. Ich war dann ziemlich böse, als ich draufgekommen bin, dass ich in der Placebo-Kontrollgruppe war. Zweimal sogar. Also ich war in der Pfizer-Studie für die ersten zwei Impfungen. Und weil ich eben in einem Spital arbeite in New York, haben sie dann nach Monaten angeboten, dass sie sagen, was man bekommen hat, ob es Placebo oder die Impfung war, damit die Leute, die in der Placebo-Gruppe waren, sich impfen lassen können. Und dann war ich tatsächlich in der Placebo-Gruppe. Und dann haben sie angerufen, also die ganzen Leute, die bei der ursprünglichen Phase 3 dabei waren, ob man mitmachen will für die Booster-Studie. Da gab es ja dann eine Booster-Dosis. Ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie mir da wieder Placebo gegeben. Also ja, aber wie gesagt, man weiß ja das auch nicht als Teilnehmender. Die sind blinded, nennt man das. Das heißt,
sind das doppelblind?
Das kommt davon, es sind nicht alle doppelblind gewesen.
Doppelblind bedeutet, die es bekommen, wissen es nicht und die es geben, wissen es nicht.
Genau. Also das macht man so, Einzelblindstudien macht man deshalb so, weil wenn der Patient oder der Freiwillige, der teilnimmt, weiß, dass er den Impfstoff nicht bekommen hat, verhält er sich vielleicht anders, als wenn er weiß, er hat den Impfstoff bekommen. Und dann hat man vielleicht ein anderes Risiko. Ne? Und das könnte natürlich die Studie verfälschen. Und dann denkt man sich aber, okay, wenn jetzt die Krankenschwester oder der Arzt, der den Impfstoff gibt, das weiß, verhält die Person sich vielleicht anders und vielleicht kriegt der Patient das mit und deswegen macht man Doppelblindstudien. Aber ich glaube, bei Corona waren nicht alle Doppelblindstudien. Alle waren Blindstudien, aber es waren ein paar, die nicht doppelblind waren.
An welchen Impfstoffen wird jetzt ganz konkret gearbeitet? Was ist da dein Wissensstand?
Also da tut sich gerade echt viel. Teilweise ist das eben katalysiert worden durch Corona. Nach Covid-19 haben ja alle Pharmafirmen unbedingt mRNA-Impfstoffe machen müssen, was einerseits cool ist, weil da natürlich viel Technologie weiterentwickelt wurde. Andererseits auch blöd, weil andere Impfstoffkonzepte aufgegeben wurden, die aber vielleicht auch sehr brauchbar sind. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass mRNA-Impfstoffe die Lösung für alle sind. Also man braucht eine Diversität von Technologien, die man verwenden kann. Aber es ist in den letzten Jahren sehr viel entwickelt worden, das hilfreich ist. Eins sind die RSV-Impfstoffe, die im Markt sind mittlerweile für Schwangere und auch für alte Leute. Also das ist eine super Geschichte. Und die anderen Sachen, die jetzt gerade so im Köcheln sind, sind einerseits Impfstoffe gegen unterschiedlichste Tumore, die schwer zu behandeln sind. Das sind therapeutische Impfstoffe, die gibt man, wenn man schon an Krebs erkrankt ist. Da gibt es gute Ergebnisse, allerdings sind die noch nicht zugelassen. Und das andere, was gerade am Köcheln ist, und ich hoffe, dass das heuer noch kommt, aber wahrscheinlich eher nächstes Jahr, ist ein Borreliose-Impfstoff. Die hatten jetzt schon ganz gute Ergebnisse, da ist gerade eine große Phase 3 am Laufen. Und das wäre natürlich auch super, weil das betrifft sehr viele Leute und es ist halt blöd, wenn man dann wieder Borreliose-Infektion hat. Das sind jetzt keine Viren, das sind Bakterien. Wenn man dann ziemlich lange Antibiotika nehmen muss und mit der Impfung würde man sich das halt sparen. Und gerade jemand, der viel in der Natur unterwegs ist, wandern geht und im Garten arbeitet, das betrifft halt gerade Leute, die viel draußen sind.
Im Zeckenland Steiermark überhaupt. Also wir sind ja auch ein Hotspot.
Ja, das ist ja gerade ein neues Virus. Das ist schon vor einigen Jahren in China entdeckt worden, aber das ist jetzt vor kurzem in Österreich nachgewiesen worden. Das Alongshan-Virus wird von Zecken übertragen. Das ist ein bisschen so wie FSME vom Typ her. Und das ist auch in Vorarlberg nachgewiesen worden, also im Bezirk Vorarlberg.
Was macht das?
Die Symptome, die man in China gesehen hat, als man es identifiziert hat, waren wirklich so ähnlich wie FSME.
Das heißt eine Hirnhautentzündung? Oder?
Genau, es sind ein paar Leute ins Koma gefallen. Es waren so an die 200 Fälle, wenn ich mich richtig erinnere. Es haben alle überlebt, aber da ist man auf das aufmerksam geworden. Und das ist interessant, weil das irgendwie vom Virus her auch interessant ist. Virus ist, es ist ein Flavivirus, wie auch FSME oder Dengue, aber es hat Genomsegmente und das haben normale Flaviviren nicht. Also es ist schon irgendwie ein bisschen komisches Virus und das hat man eben vor 2020 in China gefunden, identifiziert. Dann haben es die Finnen gefunden in Europa in Zecken. Mittlerweile ist es in Deutschland gefunden worden und eben jetzt auch in Österreich. Also das ist spannend.
Ich höre ja immer deinen Podcast Virologisch. Und da fallen mir so zwei Dinge ein. Das eine ist, ich hätte in der Schule in Naturwissenschaften besser aufpassen sollen. Und das zweite, wenn man versteht, wenn man so viel weiß über Viren, traut man sich da noch aus dem Haus?
Ja, ja.
Oder in die Natur vor allem.
Nein, auf jeden Fall. Ich meine, man muss schon sagen, ich passe bei Zecken zum Beispiel schon sehr auf. Ich passe bei Stechmücken sehr auf, weil man eben weiß, was da übertragen werden kann.
Aufpassen heißt?
Wenn ich zum Beispiel, also ich war jetzt vor kurzem schauen, ob es Schwammerl gibt. Zum Beispiel, dass man sich mit einem Insektizid bei der Hose und bei den, in dem Fall Wanderschuhen einsprüht. Ich gehe auch mit langer Hose in den Wald zum Beispiel. Ich schaue nachher, ob irgendwo Zecken auf den Beinen sind und so weiter und so fort. Ich stecke mir meistens auch, das ist ziemlich nerdig, die Hose in die Socken. Solche Sachen. Dass man einfach ein Bewusstsein hat, dass sowas passieren kann. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig. Das andere ist, was ich nach wie vor mache in der Wintersaison, wenn ich weiß, und es gibt die Zahlen ja auch öffentlich, es ist jetzt gerade viel SARS-CoV-2 unterwegs oder viel Influenza, dann schaue ich schon, dass ich in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske trage, wenn ich fliege, dass ich eine Maske trage und so weiter und so fort. Man muss das nicht immer machen, weil wenn man weiß, es ist eine Gefahrensituation da, kann man sich schon auch versuchen zu schützen. So, ich habe vor Viren grundsätzlich nicht wirklich Angst, also vielleicht vor Tollwut. Ich glaube, wenn man die Sachen kennt, hat man davor weniger Angst. Man muss sich das vor Augen halten, es wird wieder mal zu einer Pandemie kommen, es sind alle möglichen Viren unterwegs, mit denen man sich infizieren kann, an denen man sterben kann. Gerade wenn man Vorerkrankungen hat, sind oft relativ harmlose Dinge wie, weiß ich nicht, Schnupfenviren können auch ein Problem sein. Also es gibt schon viel, das unterwegs ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt davor nicht wirklich Angst. Und ich glaube, wenn man informiert ist, kann man das Risiko auch minimieren. Also wenn man weiß, welche Impfungen man nehmen sollte, wenn man weiß, man hat gewisse Symptome, man sollte jetzt vielleicht zum Arzt gehen. Ich glaube, das hilft schon. Und ich meine, das Risiko, ja, ich meine, am Leben sein heißt, dass es Risiko gibt.
In unserem Projekt Wissenschaften zur Wissenschaft geht es ja darum, Informationen über Wissenschaft und Forschung unter die Leute zu bringen. Was sollten denn Menschen über Wissenschaft unbedingt wissen und was wird in der öffentlichen Diskussion über Forschung ganz oft missverstanden?
Ich glaube, eins der Dinge, die wichtig sind, ist, dass es oft Unsicherheiten gibt. Gerade bei sowas, wenn eine Pandemie ausbricht, da weiß man am Anfang vielleicht schon viel, aber nicht alles. Und wenn man dann versucht zu informieren, die Politik zum Beispiel, über was man machen sollte, wenn es zu Maßnahmen kommt, dann ist das immer basierend auf dem, was man jetzt gerade weiß. Und das kann sich aber ändern mit der Zeit. Und die Leute sagen dann, naja, die kennen sich auch nicht aus. Gestern haben sie so gesagt, heute sind sie so und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, die Datenlage ändert sich. Und dann muss man halt drauf reagieren. Und das ist halt was vielleicht ganz wichtig ist in der Wissenschaft auch, dass man im Prinzip, wie sagt man auf Englisch, you have to keep an open mind. Wenn sich die Daten ändern oder wenn die Annahme nicht stimmt, dann muss man darauf reagieren. Und man kann nicht sagen, naja, ich habe mir das so einbildet, ich habe mir gedacht, das ist so, gestern hat es so ausgeschaut, auch wenn es heute nicht so ausschaut, ich bestehe jetzt darauf, dass das nach wie vor so ist. Also, dass sich Sachen ändern und dass nicht alles 100% fix ist. Ich glaube, das ist wichtig und das ist auch wichtig zu kommunizieren. Ich glaube, das andere ist auch, die Leute sehen oft Wissenschaftler irgendwie so im weißen Kittel irgendwie im Labor mit allen möglichen bunten Flüssigkeiten herumlaufen und es wird oft eine sehr hochgestochene Sprache verwendet. Aber ich glaube, dass man sich auch vor Augen halten muss, Wissenschaftler sind halt Spezialisten in einem bestimmten Gebiet. Das ist nichts anderes als jemand, der Mechaniker ist und sich dort super auskennt. Die kochen auch nur mit Wasser. Man muss zwar viel lernen, aber wie gesagt, wenn man Heizung installiert, muss man auch viel lernen. Könnte ich nicht, kenne ich mich nicht aus damit. Ne? Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, das man im Auge behalten sollte. Wissenschaftler sind einfach nur Menschen, die genauso sind wie wir alle und ja, sich halt für gewisses Thema interessieren und dafür ausgebildet worden sind. Mein Antrieb, was Wissenschaft betrifft, der Hauptantrieb ist wirklich Neugier. Wenn ich die Neugier nicht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht in der Wissenschaft sein.
Ich finde das auch spannend, wie du über Viren redest. Du sitzt mir gegenüber und ich sehe, wenn du über Viren sprichst, so leuchtende Augen.
Ja, die sind auch voll interessant. Ich meine, es ist schon sehr faszinierend. Ich meine, Menschen sind extrem kompliziert biologisch. Wir haben wahnsinnig viele Zellen, wir haben wahnsinnig komplizierte Mechanismen, die wir teilweise noch gar nicht richtig verstehen. Das ist ein super hochkomplexes System. Und dann kommt sowas daher, das vielleicht 5 oder 6 Gene hat und macht das alles kaputt. Und das ist schon irgendwie faszinierend, das zu sehen, oder? wie sowas Kleines so viel Schaden anrichten kann und sich so stark verändern kann und mit einem Immunsystem, das ja hochkomplex ist und hochspezialisiert, es trotzdem aufnehmen kann und über Zeit dem Immunsystem entkommt. Also ich finde das schon sehr spannend und sehr interessant, dass Viren sowas können.
Wenn du in die Zukunft deiner Forschung und in die Zukunft der Forschung schaust, was glaubst du, wartet noch auf dich und was wartet auf uns?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin gerade dabei, dass ich ein Institut in Wien aufbaue. Ein zweites haben wir finanziert bekommen und das ist auch schon am Laufen. Ein Institut ist eher so fokussiert auf Wissenschaftsvermittlung und aber auch Pandemic Preparedness, also Vorbereitung auf Pandemien. Das andere ist eher grundsatz- oder basiswissenschaftlich ausgelegt, was Infektionen betrifft, was Viren betrifft, Bakterien. Das ist sehr spannend, das zu machen. Mir macht aber auch meine Arbeit in den USA nach wie vor Spaß. Ich habe da ein sehr gutes Team. Also ich glaube nicht, dass sich bei mir jetzt so viel ändern wird. Ich werde mit meiner Forschung weitermachen. Aber ich möchte halt schauen, dass ich in Österreich ein sehr, sehr gutes Institut aufbaue, das international vernetzt ist. Was Wissenschaft betrifft, da ändern sich ständig Dinge. Und es ändert sich so viel. Gerade, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber gerade wenn man sich die Krebsforschung anschaut, was da weitergegangen ist in den letzten 10, 20 Jahren, da gibt's mittlerweile Behandlungen, wo was vor 20 Jahren ein Todesurteil war, heutzutage behandelbar ist und wo man was machen kann. Und da wird ganz, ganz viel weitergehen. Mittlerweile ist es auch so, dass es wirklich Gentherapieansätze gibt, die funktionieren. Also es gibt Leute, die mit Gendefekten geboren werden, wo man das jetzt reparieren kann. Und das sind Einzelfälle, wo man das bis jetzt gemacht hat, aber man hat die Technologie, man kann das. Und da geht auch ganz viel weiter, was personalisierte Therapien betrifft. Also diese Krebsimpfstoffe, von denen ich früher gesprochen habe, diese therapeutischen, das ist personalisierte Medizin. Da nimmt man eine Biopsie vom Tumor, man sequenziert das, man findet die Mutationen, die in dem Menschen passiert sind, die vielleicht den Tumor ausgelöst haben und dann bastelt man aus dem einen Impfstoff. Also da passiert so viel und jetzt, da kommt natürlich die ganze Artificial Intelligence. Also wir verwenden das zum Beispiel, um Proteinstrukturen vorherzusagen. Man muss natürlich sagen, KI macht sehr viele Fehler. KI ist meiner Meinung nach manchmal ziemlich, ich meine, heißt künstliche Intelligenz, manchmal ist es ziemlich blöd. Und es kommt halt darauf an, was man damit macht. Aber es ist sehr hilfreich in sehr vielen Bereichen und es wird natürlich auch helfen, einiges weiter zu bewegen. Aber es ist wie bei der mRNA-Technologie, ich würde nicht sagen, dass KI alle Probleme lösen wird. Ich glaube, es wird sogar ein paar Probleme schaffen, aber ja.
Gibt es eine Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ja, einerseits glaube ich, gerade wenn man in der Steiermark wohnt, sollte man sich, wenn man sich in der Natur aufhält, der Gefahren bewusst sein. Wir haben eben ein Hantavirus-Problem in der Steiermark. Wir haben relativ viel FSME in der Steiermark. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und da muss man eben aufpassen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich auch immer informiert, welche neuen Errungenschaften es gibt, mit was man sich schützen kann, wenn neue Impfstoffe oder neue Therapien auf den Markt kommen. Es ist gut, wenn man sich darüber informiert. Ich glaube, wenn man sich gesundheitlich ein bisschen auskennt, das trägt dann auch zur eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Familie bei. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich für solche Dinge interessiert und am Ball bleibt.
Informationen dazu gibt es ja in deinem Podcast, Virologisch. Da gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die du dann beantwortest.
Genau, wir machen das so alle halben Jahre. Wir haben eben zu Jahresbeginn einmal so eine Folge gehabt, wo ich Fragen beantwortet habe und jetzt eben auch wieder und wir werden das wahrscheinlich Ende des Jahres wieder machen. Also wenn jemand Fragen hat, einfach ein E-Mail schreiben.
Florian, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!